Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. 5 Tage noch, dann will die Bundesregierung ihr lang angekündigtes Klimakonzept vorlegen. Und die Nervosität steigt. Erste Inhalte kursieren, erste Summen werden gemeldet, doch bestätigen will die noch niemand. Von einer konstruktiven Stimmung ist die Rede und gleichzeitig soll noch nicht mal eine Teileinigung vorliegen in der Großen Koalition. Den Stand der Dinge berichten wir gleich in dieser Sendung. Nach dem Drohnenangriff auf saudische Ölraffinerien beschuldigen die USA den Iran für diese Tat. Teheran bestreitet. Und in Tunesien wurde heute gewählt. Momentan läuft die Stimmenauszählung. Auch da geht gleich der Blick von uns hin. Im Anschluss an diese Sendung folgt dann das Sportgespräch. Heute ist zu Gast der aktuelle IOC-Präsident Thomas Bach. Das Gespräch hören Sie dann ab 11:30 hier im Deutschlandfunk. In Tunesien waren heute rund 7 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. 26 Kandidaten und Kandidatinnen sind angetreten. Einen klaren Favoriten gab es aber nicht, sodass Stichwahlen wahrscheinlich sind. Jens Borchers ist für uns live in Tunis und er verfolgt für uns die Wahlen schon den ganzen Tag über. Herr Borchers, erste Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber Zahlen zur Wahlbeteiligung, was sagen die denn aus?
Die sagen aus, dass sich von den etwa 7 Millionen Wahlberechtigten gerade mal 45% an dieser ersten Runde der Präsidentschaftswahl beteiligt haben. Wenn man das mal vergleicht mit den Präsidentschaftswahlen von 2014, damals waren knapp 63% der registrierten Wähler an die Wahlurnen gegangen. Also das ist schon ganz gewaltig nach unten gegangen und ist sicherlich auch ein Hinweis darauf, wie die Stimmung in der Bevölkerung, was Wahlen anbetrifft, derzeit aussieht.
Nämlich wie?
Düster. Viele haben das Vertrauen in die viele Politiker verloren. Das muss man wahrscheinlich dazu sagen, insbesondere in die beiden größeren Parteien, die in den letzten 5 Jahren vor allen Dingen Verantwortung getragen haben hier in Tunesien. Sie haben eben schon das breite Kandidatenfeld für diese Präsidentschaftswahl angesprochen, 26 Kandidaten. Das ist natürlich auch Ausdruck dieser Tatsache, denn dadurch haben sich eine Menge Kandidaten Chancen ausrechnen können, die keinen großen Parteiapparat hinter sich haben, die eher Außenseiterkandidaten sind, teilweise Leute, die gar nicht viel bisher mit Politik zu tun gehabt haben.
26 Kandidaten sind es, Favoriten gab es darunter nicht. Stimmt das immer noch auch nach dem Schließen der Wahllokale?
Also die Wahlkommission, in deren Pressezentrum ich hier gerade bin, die hat zu Ergebnissen noch gar nichts sagen wollen. Es gibt viele Gerüchte, unter anderem von einem Demoskopie-Institut, die wollen Exit-Polls gemacht haben, also Befragungen, nachdem die Wähler ihre Stimme abgegeben haben. Die deuten darauf hin, dass im Prinzip 2 Außenseiterkandidaten vorne liegen könnten, aber man muss dieses Könnten wirklich sehr, sehr betonen, denn das ist nur eine Quelle, aus der diese Gerüchte bisher kommen. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich das bestätigt hat, was sich so ein bisschen schon vor der Wahl abgezeichnet hat, nämlich, dass die Kandidaten der größeren Parteien offensichtlich keine große Zustimmung von der Bevölkerung kriegen und dass eventuell 2 Außenseiter in die Stichwahl gehen könnten.
Unterscheiden sich denn die Kandidaten grundsätzlich inhaltlich sehr stark?
Das kann man schon sagen, denn nehmen wir einmal an, dass sich die Tendenz, die da jetzt so kursiert, tatsächlich bewahrheiten sollte, dann könnte ein Kandidat in die Stichwahl kommen, der momentan in Haft sitzt. Das ist ein Medienunternehmer, ein sehr ehrgeiziger Mann, manche sagen ein halbseidiger Geschäftsmann, der wegen Steuerbetrug und wegen Verdacht auf Geldwäsche inhaftiert wurde. Er selbst sagt, er ist Opfer einer politischen Intrige geworden, aber der Mann ist Kandidat geblieben. Wenn er in die Stichwahl käme, das wäre schon eine kleine Sensation. Ein zweiter Kandidat, Kais Saied, der hat überhaupt keinen politischen Apparat, keine Partei hinter sich, gilt aber als ein vertrauenswürdiger, allerdings gesellschaftspolitisch sehr, sehr konservativer Mann. Auch er könnte eventuell in die Stichwahl kommen und unter Umständen auch noch der Kandidat der muslimisch-demokratischen Nahda-Partei, Abdel Fattah Mourou, Das wäre eventuell auch noch jemand, der in die Stichwahl kommen könnte. Aber das sind wirklich alles noch sehr, 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 sehr vorläufige Ergebnisse, wenn man überhaupt von Ergebnissen sprechen kann. Da werden wir wahrscheinlich erst morgen im Laufe des Tages mehr wissen.
Dann ist das endgültige Ergebnis zu erwarten, ja?
Ja, es kann auch Dienstagvormittag werden, aber auf jeden Fall kriegt man morgen, glaube ich, schon sehr viel deutlichere Tendenzen, wenn die Wahlkommission Teilergebnisse veröffentlicht.
Jens Borchers war das. Vielen Dank für die Einschätzung aus Tunis. Wir kommen ins Inland. 40 Milliarden Euro, diese Summe kursiert derzeit und beziffert das geplante Klimaschutzpaket der Großen Koalition schon mal als ganz große Nummer. Am kommenden Freitag soll es im Kabinett verabschiedet werden. Ein paar wenige Details dringen schon nach außen. Die kolportierte Summe will man aber noch nicht bestätigen. Sabine Müller aus Berlin.
Die Klimaverhandlungen der Bundesregierung sind offenbar noch nicht so weit vorangekommen, wie in den Medien teilweise gemeldet wurde. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Koalitionskreisen erfuhr, gibt es bisher weder ein festes Finanzkonstrukt noch Teileinigungen. Mehrere Medien hatten unter anderem berichtet, die Regierung habe vor, für ein Klimapaket bis 2023 40 Milliarden Euro auszugeben. Das sei nur ein Wasserstand und damit Quatsch, heißt es dazu aus Koalitionskreisen. Es sei durchaus möglich, dass man am Ende bei einer Zahl in etwa dieser Größenordnung lande, aber vereinbart sei noch gar nichts. Zurückgewiesen wurden auch Berichte, wonach es beim Streit über die CO2-Bepreisung auf einen modifizierten Emissionshandel für den Gebäude- und Verkehrsbereich hinausläuft. Gegenüber der ARD wird die Gesprächsatmosphäre zwischen Union und SPD als extrem konstruktiv beschrieben. Deshalb gehe man auch davon aus, dass es bis Freitag ein überzeugendes Klimakonzept geben werde, bei dem, Zitat, die Mitbewerber Augen machen. Damit sind vor allem die Grünen gemeint. Offizielle Angaben aus der Regierung und den Koalitionsparteien zum Stand der Verhandlungen gibt es kaum. Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel teilte nur mit, noch müssten eine ganze Reihe von Problemen diskutiert und gelöst werden. Klar sei, dass eine Gesamteinigung über das komplette Paket gebraucht werde.
Und doch gibt es bereits Kritik an diesen Vorschlägen. Kleinteilig seien sie, nicht der große Wurf. Förderung für Elektromobilität, mal wieder nur Industriesubventionen. Gerade der Verkehrssektor, der zeigt die großen Streitfragen in diesem Komplex auf. Verbot gegen Förderung, echte Wende gegen Flickenteppich. Um welchen Grundsatzstreit es im Kern geht, wurde heute am Rande der Automobilausstellung in Frankfurt deutlich. Lars Hoffmann über den Klimakampf auf dem Messegelände.
Mehrere hundert Aktivisten haben fast den ganzen Tag über verschiedene Eingänge zur IAA, der Internationalen Automobilmesse in Frankfurt, blockiert. Vor dem Haupteingang saßen rund 200 Klimaschützer vom Bündnis Sand im Getriebe, mit weißen Maler-Overalls und Mundschutz. Dahinter fast genauso viele schwarz gekleidete Polizisten. Autonomie statt Autoindustrie. Zunächst gab es immer wieder Rangeleien mit Menschen, die die Messe besuchen wollten. Die Aktivisten wurden von verärgerten Besuchern beschimpft, bis die Polizei die beiden Seiten einfach getrennt hat.
Liebe Gäste der IAA, falls Sie der Veranstaltung teilnehmen möchten, bitte einmal zu meiner Rechten weitergehen am Zaun entlang. Eingang Lea und CMF, dort können Sie gerne auf die Veranstaltung. Danke.
So mussten viele Besucher Umwege und lange Warteschlangen an den offenen Eingängen in Kauf nehmen.
Ja, leider. Weil wir sind gar nicht reingekommen durch den Haupteingang. Und ich fand es ein bisschen albern, sag ich mal, das so zuzumachen, und dann mussten wir um die halbe Halde rennen, nur um hier reinzukommen. Und ja gut, kann ein bisschen protestiert werden, ist okay, aber irgendwo ist dann auch mal gut.
Ich fand es sehr unangenehm. Hinter uns waren auch Familien mit Kind, und das Kind hat dann auch Angst bekommen und wollte dann eigentlich nur noch nach Hause.
Der Veranstalter der Messe, der Verband der deutschen Automobilindustrie, teilte mit, bei Kaiserwetter besuchen Zehntausende gut gelaunter Gäste die IAA. Und der scheidende VDA-Präsident Bernhard Mattes wird zitiert, dieser Sonntag ist eine Abstimmung mit den Füßen für das Automobil. Allerdings, die Proteste und Klimadiskussionen rund um die Messe haben dazu geführt, dass deutlich weniger Besucher gekommen sind als üblich. Von morgens 9 bis weit in den Nachmittag hinein waren ständig 2 bis 3 der wichtigsten Messeeingänge zu.
Wir sitzen hier zusammen und blockieren die Eingänge der IAA.
Ja, also die Leute sollen merken, es gibt einen Widerstand sowohl gegen die Verkäufer, also die Firmen, die Wirtschaft, als auch gegen die Käufer. Also die Käufer sind ja auch ein Teil des Problems.
Tina Velo, die Sprecherin des Bündnisses Sand im Getriebe, bezeichnete die Aktion als vollen Erfolg. Durch die Blockaden habe man bei Besuchern, Herstellern und der Öffentlichkeit auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Ziel ist es vor allem, Druck auf die Autoindustrie auszuüben. Die sei einer der größten Klimaverschmutzer mit ihren großen SUV und Verbrennungsmotoren.
Da sitzen die großen kriminellen Bosse, die uns jetzt mit ihrem Elektromobilität Scheinlösungen verkaufen wollen. Und da müssen wir starten.
Teilweise war die Atmosphäre vor den blockierten Eingängen angespannt. Die Polizei ständig einsatzbereit. Insgesamt sei es aber weitgehend friedlich und gewaltfrei geblieben, sagt Polizeisprecher Alexander Kiesling. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden. Allerdings so leicht, dass sie weiterarbeiten konnten.
Ja, unsere Bilanz fällt positiv aus. Wir sind zufrieden. Wir haben das hinbekommen, was wir auch vorhatten. Zum einen die Messebesucher auf die Messe zu bringen, auf der anderen Seite aber auch Versammlungen zuzulassen und auch Blockaden bis zum gewissen Grade zu dulden und das zu begleiten. Ja, wir sind natürlich froh, dass der Einsatz so abgelaufen ist, dass es keine größeren Unruhen gab und dass auch keine Kollegen groß verletzt wurden und dass es gewaltfrei und friedlich war.
Jetzt ist bei der IAA auf allen Seiten erst einmal Durchatmen angesagt. Für die nächsten Tage sind im Moment keine weiteren Proteste angekündigt.
Ausgehetzt oder sei kein Horst. Unter diesen Motti sind im vergangenen Sommer zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung und gegen das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer zu demonstrieren. Das war noch kurz bevor Innenminister Horst Seehofer den Satz gesagt hatte, die Migration sei die Mutter aller Probleme. Jetzt scheinen sich die Zeiten geändert zu haben. Seehofer will künftig jeden vierten Flüchtling aufnehmen, der nach einer Seenotrettung in Italien an Land gegangen ist. Zum Beispiel 24 der 82 Geflüchteten, die am Wochenende von der Ocean Viking in Lampedusa an Land gegangen sind. Barbara Schmidt-Matern mit der neuen deutschen Migrationspolitik.
Es kommt nicht gerade oft vor, dass die Hilfsorganisation Pro Asyl den Bundesinnenminister lobt. Diesmal aber kommt Zustimmung. CSU-Politiker Horst Seehofer hatte in der Süddeutschen Zeitung zuvor erklärt, Deutschland werde jeden vierten Flüchtling einreisen lassen. Dabei geht es um jene Menschen, die in Seenot geraten und in Italien gestrandet sind. Sie aufzunehmen, wird unsere Migrationspolitik nicht überfordern, so Seehofer wörtlich. Und sein Staatssekretär Stefan Meyer ergänzt:
Wir werden auch weiterhin dem Gebot der Humanität Rechnung tragen, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass schiffbrüchige Personen nicht im Mittelmeer ertrinken. Die Zahl derer, die wir in den letzten 12 Monaten aufgenommen haben, ist vollkommen verkraftbar. Es waren 561 Personen.
So Meyer in den ARD-Tagesthemen. Zufrieden zeigt sich im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion.
Also wir begrüßen den Vorstoß von Horst Seehofer ausdrücklich. Wir haben in den vergangenen 1,5 Jahren immer wieder gefordert, dass es eine verbindliche Zusage an die Anrainerstaaten des Mittelmeers gibt. Da war ja immer die große Problematik, dass sich immer darauf berufen wurde, wenn die anderen nicht mitmachen, dann machen wir auch nichts. Und deshalb finden wir es sehr gut, dass Seehofer nun den Schritt nach vorne macht und versucht, wieder zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen.
Gemeinsam, das heißt vor allem zusammen mit Italien. Nach dem Regierungswechsel in Rom gibt es eine deutliche Abkehr vom Kurs des bisherigen Innenministers Matteo Salvini. Anstatt den Flüchtlingen die Zufahrt in die italienischen Häfen zu verwehren, haben die Behörden dem Rettungsschiff Ocean Viking nach tagelangem Warten jetzt erlaubt, im Hafen von Lampedusa anzulegen. Die 82 Migranten an Bord sollen nun auf 5 europäische Länder verteilt werden. Grünen-Politikerin Luise Amtsberg kennt die Not vieler Flüchtlinge.
Viele Menschen, und das kann man selbst erfahren, wenn man mit den Menschen redet, die aus Seenot gerettet werden, ich habe das mehrfach getan, berichten, dass es für sie die einzige Option ist, aus dieser Hölle zu entfliehen und das Mittelmeer sozusagen auch mit dem Wissen, dass man da ums Leben kommen kann, die einzige Option ist, die sie sehen. Das heißt, viele Menschen sagen, wir versuchen diesen Weg, denn hier in Libyen können wir nicht bleiben, hier werden wir sterben, so oder so.
Die Geretteten an Bord der Ocean Viking sollen nun auf 5 europäische Länder verteilt werden. Deutschland und Frankreich wollen jeweils die Hälfte der Menschen aufnehmen und auch Italien, Portugal und Luxemburg haben sich bereit erklärt. In Osteuropa bleiben die Widerstände hingegen groß, wie der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Interview der Woche im Deutschlandfunk erklärt.
Ja, ich habe da alles versucht. Er hatte die Visegrad-4-Staaten öfters bei mir. Ich habe allen vorgeschlagen, dass sie mindestens unbegleitete Kinder auf ihrem Territorium aufnehmen möchten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es in Polen zu Massendemonstrationen käme, wenn Polen 100 oder 200 unbegleitete Kinder aufnimmt.
Doch auch in Deutschland bleibt die Migration ein Reizwort. Dass die Bundesregierung künftig jeden vierten aus der Seenot geretteten Flüchtling aus Italien aufnehmen will, hält die Generalsekretärin der FDP, Linda Teuteberg, für falsch.
Deshalb ist zunächst zu klären, dass wir Frontex zu einer echten Grenzschutzbehörde ausbauen und möglichst in Nordafrika Asylzentren einrichten, wo unter fairen rechtsstaatlichen Bedingungen geprüft wird, wer hat ein Recht auf Einreise nach Europa und wer nicht.
Kommenden Mittwoch empfängt Horst Seehofer seine italienische Amtskollegin in Berlin und Mitte September beraten die EU-Innenminister auf Malta weiter über die Seenotrettung.
Die Drohnenangriffe auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien haben die Ölproduktion dort dramatisch einbrechen lassen und sie verschärfen die Spannung am Golf. Irans Präsident Hassan Rouhani hat die Anschuldigung zurückgewiesen, für die Attacken verantwortlich zu sein. Informationen jetzt von Anne Almeling.
Es waren nicht die ersten Angriffe auf die saudische Infrastruktur, aber möglicherweise die folgenreichsten. Am Wochenende wurde die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien mit Drohnen angegriffen. Die Attacken auf zwei Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco führten zu einem drastischen Einbruch in der Produktion. Nach Angaben der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur SPA ist die Ölförderung um ungefähr 5,5 Millionen Barrel pro Tag und damit in etwa auf die Hälfte des üblichen Volumens zurückgegangen. Der Verlust werde aber durch Vorräte ausgeglichen, hieß es. Unklar ist jedoch das Ausmaß der Schäden an den saudischen Anlagen. Bislang hat sich weder der saudische Staat noch der Konzern dazu geäußert. Am frühen Samstagmorgen hatten die Drohnenangriffe mehrere Explosionen in zwei Anlagen im Osten des Landes ausgelöst. Auf Videos in arabischen Medien und sozialen Netzwerken sind hohe Flammen und dichter Rauch zu sehen. Der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman teilte am frühen Sonntagmorgen mit, die Brände seien unter Kontrolle. Zu den Angriffen bekannten sich die Houthis aus dem benachbarten Jemen. US-Außenminister Mike Pompeo machte allerdings den Iran für die Attacken verantwortlich. Der Iran unterstützt die Houthis, die im Jemen gegen die international anerkannte Regierung von Präsident Abed Rabo Mansour Hadi kämpfen. Hadi wiederum wird von Saudi-Arabien unterstützt. Das Königreich führt eine internationale Militärkoalition gegen die Houthis im Jemen an. In dem ärmsten Land der arabischen Halbinsel kämpfen die beiden Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran um Einfluss in der Region. Der Iran wies die Vorwürfe aus den USA vehement zurück. Pompeos Unterstellungen seien absurd, unerklärlich, halt und wirkungslos, sagte Außenamtssprecher Abbas Mousawi in Teheran und ergänzte, weil die US-Politik des maximalen Drucks auf den Iran gescheitert sei, seien die Amerikaner nun auf die der maximalen Lügen umgestiegen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin betonte, ein Angriff auf die zivile und kritische Infrastruktur Saudi-Arabiens sei durch nichts zu rechtfertigen und verschärfe die Spannungen in der Region. Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Martin Griffiths, warnte vor einer Eskalation auf der arabischen Halbinsel. Bereits in den vergangenen Monaten hatten sich die Houthis zu mehreren Drohnenangriffen auf Ziele im Nachbarland Saudi-Arabien bekannt. Im Mai wurden zwei Pumpstationen einer zentralen Ölpipeline attackiert, im Juni ein internationaler Flughafen im Südwesten Saudi-Arabiens, möglicherweise als Vergeltung für die aggressive Außenpolitik des Königreichs und dessen Militärintervention im Jemen.
Trotz eines Polizeiverbots sind in Hongkong heute wieder tausende Demokratiebefürworter durch die Innenstadt marschiert. Der Ablauf erinnert an frühere Protesttage. Was friedlich begann, endet in Gewalt. Axel Dorloff.
Beim Protestmarsch in Hongkong ist es wieder zu Gewalt zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Einige Protestierende haben Brandsätze und Molotow-Cocktails geschmissen. Die Polizei hat Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt. Zuvor waren zehntausende Menschen zunächst friedlich durch die Straßen von Hongkong Island gezogen. Fünf Forderungen und nicht eine weniger. Das war eine der zentralen Botschaften. Weil die Demonstration von der Polizei nicht genehmigt wurde, hat man den Protestmarsch als gemeinsames Shoppen und Spazieren tituliert. Die junge Hongkongerin Man Hei hat das offizielle Verbot nicht abgehalten. Was illegal ist, definiert ja jetzt die Polizei und nicht das Gesetz. Selbst wenn alles friedlich ist, verbieten sie es. Für mich gibt es kein legal und illegal derzeit, weil sie sowieso verhindern wollen, dass wir auf die Straße gehen.
Go on the streets anyway.
Immer wieder die neue Protesthymne Glory to Hong Kong. Es war der erste große Protestmarsch, seit Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Auslieferungsgesetz vollständig zurückgezogen hat. Zu spät und zu wenig, so die 20-jährige Kindergartenerzieherin Ho.
Carrie Lam
hat zu lange gebraucht, um auf die Bevölkerung in Hongkong zu antworten. Deshalb sind wir hier.
That's why we come out.
Von den 5 Forderungen der Demonstranten ist erst eine erfüllt, die anderen 4 bleiben. Eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, eine Amnestie für die Festgenommenen, die Proteste sollen nicht mehr als Aufstand bezeichnet werden und ein allgemeines Wahlrecht und freie Wahlen. Aber nicht alle Bewohner gehen im Rahmen der prodemokratischen Proteste auf die Straße. Diese Frau unterstützt die Hongkonger Regierung und fordert keine Gewalt mehr.
We want to support the government. We want to have a positive voice for Hong Kong and we love peace and no violence.
Aber die Lage in Hongkong ist einmal mehr eskaliert. Auch in mehreren U-Bahn-Stationen kam es zu Randale. U-Bahn-Linien sind vorübergehend ausgesetzt worden. Einige Geschäfte in Hongkong Island blieben heute wegen des Protestmarsches gleich ganz geschlossen.
Seit mittlerweile 6 Jahren lebt der Whistleblower Edward Snowden im russischen Exil. Aus Angst vor dem langen Arm der US-Geheimdienste, deren Überwachungsmethoden er öffentlich gemacht hat. Jetzt hat Snowden eine Autobiografie geschrieben und dem Deutschlandfunk ein Exklusivinterview gegeben. Darin spricht er, wie er das Leben in einem Versteck und in Angst aushält.
Well, this is one of the nice things about more or less lighting a match and setting your life on fire is you no longer have to worry about tomorrow, because all you can do is live for the day. Tomorrow is never guaranteed for me, and I cannot control it. I will not pretend to, but I also will not fear it. Again, fear is what got us into this situation. I think I will still be stuck in a country that I have not chosen to be in.
Jetzt, wo sein Leben ohnehin zerstört sei, könne er ihm nur Tag für Tag leben, ohne Angst, denn Angst hat erst in diese Situation geführt. Aber letztlich hängt er in einem Land fest, das er sich nicht ausgesucht hat. So Edward Snowden, das ganze Interview zu hören morgen früh, und zwar um 8:15 hier im Deutschlandfunk. Und jetzt folgt die Presseschau mit Katrin Baumhöfer.
Die neue Ankündigung von Bundesinnenminister Seehofer zur Flüchtlingspolitik wird in den Zeitungen zum Wochenanfang häufig kommentiert. Der Südkurier aus Konstanz schreibt von einem bemerkenswerten Schwenk. Wird der CSU-Mann altersmilde? Ausgerechnet der Polterer, der in den letzten Jahren nicht davor zurückschreckte, die Koalition zu riskieren, nur um seine Obergrenze durchzudrücken. Ausgerechnet Seehofer bietet nun also Italien an, künftig prinzipiell ein Viertel der geretteten Flüchtlinge abzunehmen. Bei Pro-Asyl werden sie sich verwundert die Augen gerieben haben. In vielen Zeitungen ist die Resonanz auf Seehofers Ankündigung positiv. So spricht die Südwestpresse aus Ulm etwa von einem Schritt in die richtige Richtung, die Frankfurter Rundschau von einem richtigen Angebot, weil es den Druck von der italienischen Regierung nimmt. Der ehemalige Innenminister Matteo Salvini wollte Flüchtlinge abwehren. Nachfolgerin Luciana Lamorgese will das ändern. Sie zu unterstützen ist notwendig, auch weil Italien massive wirtschaftliche und finanzielle Probleme hat. Die EU kann also viel tun, um das Abdriften des Gründungsmitglieds zu verhindern. Die Tageszeitung Taz sieht auch ein Signal nach innen. Die AfD wird nicht mehr permanent mit einem Thema bedient. Bisher brandete nach jeder einzelnen Seenotrettung die Frage auf, welches Land in Europa die Flüchtlinge aufnimmt. Und jedes Mal konnte die AfD erneut behaupten, dass Deutschland angeblich überfremdet würde. Diese Diskussion lässt sich nicht mehr anzetteln, wenn das Verfahren geregelt ist. Die Bootsflüchtlinge werden kaum noch in den Medien auftauchen. Schließlich sind es nur extrem wenige. Die Stuttgarter Zeitung würde das so nicht unterschreiben. Es wäre ein Irrtum zu glauben, das Thema Migration habe sich erledigt, nur weil es in Nachrichten und Talkshows vom Klimawandel verdrängt wurde. Womit sie insofern recht hat, als dass die Debatte zum Klimaschutz morgen ebenfalls Thema in den Zeitungen ist. Anlass ist diesmal das Klimapaket, auf das sich die Bundesregierung bis Freitag einigen will. Die Forderung, mehr für den Klimaschutz zu tun, ist in Deutschland zu einem allmächtigen Chor angeschwollen, schreibt etwa die Badische Zeitung aus Freiburg. Er klingt in einem so furiosen Forte, dass eines schon jetzt klar ist. Egal mit welchem Klimakompromiss die Große Koalition an die Öffentlichkeit treten wird, es wird wenig Lob und Anerkennung, aber umso mehr Kritik geben.
Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr, mahnen die westfälischen Nachrichten aus Münster. Wenn die Regierungskoalition nicht weiter der Straße und radikalen Untergangspredigern das Feld überlassen will, muss sie von Stund an bei ihren Klimaschutzmaßnahmen Nägel mit Köpfen machen.
Danke, Katrin Baumhöfer, für diese Presseschau zum Ende der Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.